Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan.
Folge 31. Heute wieder mit Max Wienke. Max Wienke ist Analyst bei XTB. XTB ist mein Brokerage-Partner auf Instagram. Ist praktisch ein Sponsor von mir, mit dem ich jetzt schon längere Zeit zusammenarbeite. Und aufgrund dieser Zusammenarbeit habe ich, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, öfters die Chance gehabt, mit Max zu reden. Und heute ist es mal wieder an der Zeit. Max und ich reden miteinander. Hallo Max, wie geht's dir heute?
Hi Jan, ich grüße dich. Ja, mir geht's soweit gut. Ich hoffe dir auch. Und ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Jo, mir geht's auch gut. Und heute wieder ein sehr spannendes Thema. Denn heute machen wir einen kleinen Rückblick. Ungefähr, oder ein bisschen mehr als die Hälfte des Jahres ist jetzt rum. Und deswegen dachten wir, wir nutzen das mal für einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr oder auf das erste Halbjahr. Und wir geben mal einen kleinen Ausblick, was wir denn so für die kommenden Wochen und Monate erwarten. Und ja, das war doch ein bisschen ein wildes und interessantes Jahr, oder Max?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen weitergegangen, wie wir das aus dem letzten Jahr kennen, zumindest was die Aktienrallye angeht. Und ja, es ist relativ gut gestartet, das Ganze. Wir hatten ja immer so diesen Kampf zwischen Tech und zyklischen Werten. Und was man beobachten konnte, ist, dass viele Anleger sich zwar immer wieder mal dazu entschieden haben, umzuschichten. Also manche haben sich dann doch wieder mehr aus dem Tech zurückgezogen, haben dann mehr in, konjunktursensible Werte investiert. Das heißt, Banken zum Beispiel im Bereich Rohstoffe und so weiter. Aber unterm Strich ist es so, dass das eigentlich nur umgeschichtet wurde. Also es ist nicht so, dass Leute abgezogen oder Geld abgezogen haben oder sich, woanders umgeschaut haben, wie zum Beispiel im Anleihemarkt. Also und so eine Tendenz erwarte ich auch jetzt noch für die nächsten Monate oder zumindest in den nächsten, bis zum Dezember.
Interessant. Du sagst es ganz gut, Aktien sind immer noch, glaube ich, so die beliebteste Geldanlageform. Wenn wir jetzt nochmal so von Themen wie Immobilien, wenn wir die mal vorweglassen, gut, da haben wir sicherlich noch weniger Player am Markt als am Aktienmarkt, dennoch auch Immobilien auch sehr interessant. Das haben jetzt auch viele Studien gezeigt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt auf das Thema Immobilien gekommen bin. Falls euch das Thema interessiert, schaut euch mal oder hört euch mal den vorletzten Podcast mit Schangewan an. Dort reden wir über das Thema. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt nicht nur im Bereich Aktien eine große Rallye gesehen haben, sondern auch in ein paar anderen Asset-Klassen. Aber du sagst es ganz gut, bei Wertpapieren sind Aktien immer noch das Nonplusultra, sage ich einfach mal. Und was ich mir besonders aufgeschrieben habe oder was ich besonders wichtig fand, wenn wir schon über dieses Jahr reden, ist das Thema der Meme-Stocks. Wir haben gesehen AMC, wir haben gesehen Windeln.de oder GameStop, wir haben unfassbare Rallyes gesehen, die einfach nur darin begründet waren, dass man die Hedgefonds ein bisschen ärgern wollte, aber dass es solche Ausmaße nimmt, hätte ich nicht gedacht. Wir haben dazu auch einen Podcast zusammen aufgenommen, aber vielleicht, Max, wie blickst du auf diese Reddit-Meme-Stocks zurück und was sagst du dazu?
Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass vor allem viele Privatanleger verstärkt jetzt im Aktienmarkt aktiv sind. Viele versuchen ja auch über den Optionsmarkt, zu partizipieren, weil man eben auch nochmal einen Hebel drin hat. Und das ist dann natürlich dann im Zusammenhang zu sehen, mit der allgemeinen Rallye. Und das hat eben die Vermögenswerte weiter nach oben getrieben. Ob man jetzt von der Blase sprechen kann am allgemeinen Markt, das sehe ich jetzt persönlich nicht so. Aber du hast ja schon gerade die Namen genannt. Das sind eben so Einzeltitel. Und da gab es einfach Boom oder solche Booms oder solche Kursexplosionen, dass man dann eben in einzelnen, Branchen oder in einzelnen Titeln schon davon sprechen kann, dass wir hier jetzt einfach Bewertung haben bei den Kursen, die nichts mit dem fundamentalen Bild zu tun haben.
Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist das so eine, klar, die Werte werden nicht langfristig so hohe Bewertungen tragen können, aber dieses Phänomen, Meme-Stocks und Community-Driven Investments, also durch Community, mit Communities ist Reddit gemeint oder Facebook-Foren. Meinst du, das kann langfristig Aktienbewertungen beeinflussen oder ist das so ein kurzfristiges Erscheinungsbild, welches durch Langeweile plus den Corona-Einfluss so ein bisschen gegeben ist?
Ja, also grundsätzlich kann man schon sehen, dass seit Corona das Interesse bei kleinen Anlegern oder Privatanlegern natürlich immens gestiegen ist. Aber man muss natürlich wissen, im großen Markt kann man jetzt nicht einfach so leicht bewegen. Also das, was wir jetzt bei diesen Einzeltiteln gesehen haben, die du ja gerade schon genannt hattest, das liegt letztendlich daran, dass man versucht hat, die Hedgefonds aus ihren Short-Positionen herauszudrängen und dann versucht hat, einen Short-Squeeze zu erzeugen. Also bei Einzeltiteln ist das, denke ich, durchaus möglich, wenn man sich in Anführungszeichen organisiert und vielleicht auch abspricht in gewissen Communities. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die ganz großen Werte schauen, wie Apple, Microsoft, Amazon oder auch Rohstoffmärkte wie zum Beispiel Silber, da hatte man das ja auch ein bisschen versucht, den Markt ja ein bisschen weiter nach oben zu treiben. Da denke ich, sind die Chancen dann eher gering. Letztendlich kann man sich natürlich auch einfach mal online informieren, welche Aktien denn am stärksten geschortet werden von großen institutionellen Anlegern. Und da kann man vielleicht so ja ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen oder einen Riecher dafür bekommen, wo vielleicht nochmal was gehen könnte. Aber ja, ich persönlich bin jetzt nicht aktiv gewesen, was diese ganze Wall Street Bets Reddit Sache angeht, habe das aber natürlich verfolgt und finde das auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil das natürlich auf verschiedenen Ebenen Diskussionen angeregt hat. Also beispielsweise Thema Regulierung, welche Rolle werden Privatanleger ja vielleicht auch in der Zukunft spielen, was ja den Aktienmarkt allgemein angeht und natürlich auch das Thema Hedgefonds, dass man sich eben hier versucht, sage ich mal, zu wehren oder dass man versucht, eben hier ja gegen die Hedgefonds zu wetten.
Also abschließend zu der Zusammenfassung der Meme-Stocks können wir sagen, meldet euch in Facebook-Gruppen an, schaut euch an, was geschortet wird und einen niedrigen Umschlag hat und dann verabredet euch zum gemeinsamen Kauf von Aktien. Das ist natürlich alles nur im Scherz gemeint, aber ist natürlich doch eine Sache, die das Jahr schon sehr geprägt hat und auch rückblickend mehr als amüsant ist. Ich bin gespannt, wie wir auf solche Sachen in Zukunft zurückblicken, wenn es um die nächsten Crashes geht, die wir in 10, 15 Jahren vielleicht erleben und wenn wir uns dann auf solche Spekulationen dann nochmal einlassen oder gedanklich zumindest einlassen, ist das auf jeden Fall eine witzige Sache. Ein Thema, was uns aber auch schon ein bisschen länger beschäftigt, also jetzt nicht nur seit diesem Jahr, sondern seit letztem Jahr, ist das Coronavirus, die Pandemie, die uns jetzt seit gut 1,5 Jahren begleitet. Aber mittlerweile, die Aktienmärkte haben sich mehr als erholt. Das haben wir auch schon letztes Jahr festgestellt. Aber mittlerweile zeigt sich das auch in den Quartalszahlen. Ich nenne das Ganze mal ein Corona-Bounce. Die Quartalszahlen aller Unternehmen sind mittlerweile wieder richtig stark. Was sagst du dazu, Max?
Ja, das auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal über die letzten Zahlen sprechen, also für Q2, das war wirklich unterm Strich natürlich sehr gut. Also die meisten Unternehmen, jetzt zum Beispiel aus dem S&P 500, haben da die Erwartungen deutlich übertroffen. Es gibt aber nach wie vor, wenn wir jetzt uns die Konjunktur anschauen, dann natürlich noch einiges aufzuholen. Und das gilt auch für den Arbeitsmarkt. Das heißt, die Märkte haben natürlich schon sehr, sehr viel Optimismus eingepreist, was die wirtschaftliche Erholung angeht. Und ja, du hast jetzt gerade schon mal die Corona-Krise angesprochen. Die ist ja noch lange nicht vorbei. Also die Gesundheitskrise hält an. Wir haben jetzt nochmal eine neue Problematik mit der Delta-Variante. Das führt natürlich dazu, dass die Konjunkturerholung gebremst wird. Das hat sich jetzt zum Beispiel auch in den ein oder anderen Daten schon wieder gespiegelt, beispielsweise bei den Daten aus China. China ist natürlich ein wichtiger Motor für die Weltwirtschaft Und ja, wenn die ins Stocken gerät, dann hat das natürlich auch weltweite Auswirkungen. Aber ja, die Aktienmärkte, die sind ja bisher nach wie vor in soliden und auch intakten Aufwärtstrends. Und bisher gibt es aus technischer Sicht auch erstmal noch keine großen Warnsignale. Man kann sich natürlich ja mal die Abwärtsrisiken noch mal ein bisschen anschauen. Also wir haben eine Kombination quasi aus sehr hohen Bewertungen. Wir haben die Gefahr, die von der Delta-Variante ausgeht. Und irgendwann werden die Unternehmensgewinne natürlich auch mal wieder etwas schlechter ausfallen. Was nicht bedeutet, dass es keine Unternehmensgewinne gibt, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte. Aber die Erwartungen sind natürlich so hoch oder werden immer höher. Und dann wird es natürlich umso schwerer, die dann auch wieder zu übertreffen. Und daher glaube ich, dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann doch mehr Abwärtsrisiken haben als in der ersten Jahreshälfte. Und das hat dann am Ende aber auch etwas mit der Geldpolitik und auch der Inflation zu tun.
Schöne Überleitung, Thema Inflation, auch wichtig für dieses Jahr. Bevor ich aber in dieses Thema auch direkt reinspringe, weil diese Überleitung natürlich so wunderbar war, möchte ich auf jeden Fall noch auf einen Punkt eingehen, und das ist dieses Bewertungsrisiko. Tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit sehr viel auseinandergesetzt habe. Ich habe in diesem Thema meine Bachelorarbeit geschrieben, die ist auch sehr gut ausgefallen. Und wenn wir uns die Bewertungskennzahlen angucken, auch im historischen Vergleich, sind wir an so einem Punkt angekommen, wo, wenn wir das Ganze nach Schiller-KGV bewerten, dass wir auf, ja, nicht unbedingt einem Rekordhoch sind, aber wir sind auf einem Hoch, was historisch gesehen immer abverkauft worden ist auf 5 bis 10 Jahre Sicht. Also theoretisch, wenn wir jetzt nicht diesen Zinseinfluss hätten, Niedrigzins, du hast es gerade schon angesprochen, plus Thema Inflation, wäre dieser Bewertungsstand historisch gesehen schon ziemlich kritisch. Was sagst du denn zu diesen durchschnittlichen Bewertungen und zu diesen erhöhten Bewertungen? Bist du auch der Meinung, dass solange die Zinsen niedrig bleiben, dass das alles relativ safe ist? Oder meinst du, dass wir da auf jeden Fall Abwärtspotenzial haben, egal was die Zinsen jetzt machen?
Also es ist ja eigentlich, es kommt natürlich darauf an, welche Kennzahlen man sich jetzt genau anschaut. Ich denke, man sollte sich nicht nur auf eine Kennzahl, sage ich mal, verkrampfen.
Stimme.
Aber grundsätzlich ist es so, dass wir bei vielen oder bei den meisten Kennzahlen ja Rekordhöhen haben. Und das, was du jetzt eben schon angesprochen hast, ist die Geldpolitik. Also der Kontext ist natürlich immer ganz entscheidend. Und dieses Niedrigzinsumfeld, das wird, denke ich, auch noch eine lange Zeit so bleiben. Und es ist natürlich klar, dass die Geldpolitik irgendwann mal wieder straffer wird, also dass zum Beispiel die Anleihekäufe reduziert werden, dass wir mal eine Zinsanhebung haben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir noch mal so hohe Zinsen haben, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen hatten. Ja, also sowas wie 3, 4 oder 5% Zinsen, so etwas sehe ich nicht. Das werden wirklich, wenn, sehr, sehr kleine Schritte sein. Also 0,25% Schritten. Und dementsprechend ja, muss man, denke ich mal, dass grundsätzlich das Ganze noch unterstützend bleibt und vielleicht die Abwärtsrisiken dann ein bisschen gedämpft werden. Aber wenn wir jetzt über die Geldpolitik sprechen, wann könnte es denn da wieder eine Wende geben? Also in Europa zum Beispiel sind wir noch ganz weit entfernt von einem geldpolitischen Richtungswechsel. Bei der Fed sehe ich das etwas anders. Und der erste Schritt, also eine Änderung, wäre die Reduzierung der Anleihekäufe, also das sogenannte Tapering. Ja, wir haben ja durch die Corona-Krise massive Corona-Pakete gesehen. Das heißt, jeden Monat wird ja immer noch so um die 120 Milliarden Dollar, wird ja immer noch gekauft. Und daran könnte sich jetzt eben etwas ändern. Und möglicherweise jetzt Ende August, wir haben ja in Jackson Hole die jährliche Konferenz der Fed. Es gibt dann noch eine FED-Sitzung im September. Und das kann man sich zumindest mal so im Hinterkopf behalten. Das sind so mögliche Wendepunkte, wo dann Jerome Powell, also der FED-Chef, möglicherweise etwas ankündigen könnte. Ob das jetzt schon kommt, das ist jetzt kein Muss, aber das wären so mögliche Termine. Und diese ganze Diskussion ist auch für das ganz große Bild von entscheidender Bedeutung. Denn sobald getapert wird oder zumindest auch kommuniziert wird, dass vielleicht auch mal die Zinsen wieder anziehen, dann ist das natürlich ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Aktienmärkte und vor allem dann auch für die sensiblen Tech-Werte. Ja, weil bei den Tech-Werten ist es ja so, dass man sozusagen die zukünftige Gewinne abdiskontiert. Also man versucht dann ja immer sozusagen den aktuellen Wert herunterzurechnen. Und das heißt, wenn die Zinsen eben steigen, dann sind die zukünftigen Gewinne einfach weniger wert. Und sowas muss man dann eben einfach wissen. Aber die Frage ist natürlich auch,
Wenn ich hier einmal ganz kurz einhaken darf, Max, für alle, die jetzt ein bisschen verloren sind zu diesem Bewertungsverfahren, einmal mache ich einmal ganz kurz den Einschnitt und erkläre euch das Ganze einmal ganz kurz. Wir haben, das nennt sich das Discounted Cashflow-Verfahren oder das Flow-to-Equity-Verfahren. Was im Grunde genommen gemacht wird, ist, man schaut sich die Cashflows der Folgeperioden an und dann diskontiert man diese, also man zieht praktisch den Einfluss der Zinsen von diesen Cashflows ab. Das bedeutet, wenn wir jetzt mit Zinsen von um die 0 oder bis 1% reden, ist der Einfluss der Zinsen natürlich relativ gering. Ändern wir jetzt aber bei unseren Annahmen für die nächsten 10 Jahre natürlich den Zinssatz dramatisch auf 3, 4, 5%, fällt der Unternehmenswert natürlich viel niedriger aus. Und das wollte ich nur einmal ganz kurz erwähnen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch kennen das Discounted Cashflow-Verfahren, aber ich bin mir auch sicher, dass einige das jetzt das erste Mal hören. Deswegen wollte ich einmal diesen Einschnitt kurz machen.
Ja, und das jetzt ist die Frage natürlich, wie viel ist denn da schon überhaupt eingepreist? Also in den letzten Wochen hat man zum Beispiel schon relativ viel gehört von US-Notenbankern und da hat immer der ein oder andere schon gesagt, dass möglicherweise jetzt das Tapering kommen könnte, ob es jetzt schon in diesem Jahr kommt oder vielleicht im nächsten Jahr oder vielleicht jetzt schon im September oder vielleicht auch eine Ankündigung in Jackson Hole. Letztendlich weiß man das nicht genau. Wir haben ja in dem geldpolitischen Ausschuss der FED verschiedene Mitglieder, die natürlich alle eine andere Auffassung haben oder Idee haben. Die einen sind vielleicht hawkisch oder dovish, also manche sind dann vielleicht eher für eine lockere Geldpolitik, manche für eine straffere. Und am Ende wird natürlich abgestimmt und der FED-Chef muss das natürlich dann absegnen. Aber diese ganze Thematik rund um eine straffe Geldpolitik ist natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Und daher sollte man das zumindest mal so ein bisschen verfolgen. Aber bevor wir eine Zinswende haben, müssen erstmal die Anleihekäufe reduziert werden. Und das wäre sozusagen der erste Schritt. Aber ich denke mal, die FED weiß ganz genau, was sie da verursachen könnte, wenn sie plötzlich, sage ich mal, Veränderungen vornimmt und vielleicht die Märkte da nicht so ganz drauf vorbereitet. Und deswegen erwarte ich, dass die FED da doch das nötige Feingefühl hat. Und wir haben jetzt eben auch die ein oder andere Tendenz gesehen in den letzten Wochen, dass man dass die Rhetorik dann doch eher wieder in Richtung straffere Geldpolitik geht.
Thema Geldpolitik. Das letzte Thema, was wir in diesem Rückblick noch besprechen wollten, ist das Thema Inflation. Da weiß ich ja, dass ihr einen relativ schönen Report geschrieben habt. Und bevor ich mich jetzt in das Thema Inflation reindenke und reinquatsche, würde ich ja direkt nochmal an dich zurückgeben und ein bisschen vielleicht aufklären, oder ich würde gerne aufgeklärt werden, wie es mit der Inflation aussieht. Bis Mitte des Jahres sah es ja aus, als würde es da nichts geben, aber dann haben ja die Inflationsraten ein bisschen angezogen. Deswegen vielleicht mal ein kurzer Einblick von dir. Muss auch nicht, glaube ich, so detailliert sein.
Okay, also du hast ja schon angesprochen, die Inflation, die ist jetzt einfach angezogen. Also das gilt vor allem für die USA. Also wir haben ja, und das vielleicht, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die jetzt eine Rolle gespielt haben. Ich versuche das mal so kurz ein bisschen aufzubrechen. Also im letzten Jahr, während der Pandemie, hatten wir ja einen Einbruch bei der Inflation. Das führt dazu, dass wir eine sehr niedrige Basis haben. Also das heißt, wenn die Inflation ansteigt, dann muss sie gar nicht so stark ansteigen, weil der Wert davor so niedrig war, also ein niedriger Basiseffekt. Und dementsprechend waren in den ersten Monaten natürlich stärkere Inflationszahlen keine große Überraschung. Die Frage ist aber jetzt, ob diese hohen Inflationswerte hoch bleiben oder nachhaltig hoch bleiben oder sich vielleicht noch mal weiter nach oben beschleunigen. Und das ist die große Diskussion. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Lager oder verschiedene Argumente. Wir haben immer noch, sage ich mal, das Leiden unter der Pandemie. Also die Unternehmen zum Beispiel, die haben zu kämpfen mit Lieferverzögerungen. Wir haben bestimmte Warenmangel, also beispielsweise bei den Chips. Das führt natürlich dazu, dass die Preise weiterhin hoch bleiben und Unternehmen vielleicht auch höhere Preise zahlen müssen. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt hohe Preise haben, ob die auch weitergegeben werden können. Also die Unternehmen in der Regel kaufen vielleicht teurer ein und haben einen teuren Produktionsprozess, haben teure Produkte. Und diese Kosten müssen natürlich auch weitergegeben werden. Damit die weitergegeben werden können oder auch gezahlt werden können, diese teuren Preise, dafür müssen auch die Löhne steigen. Und das ist, denke ich, der Knackpunkt, damit die Inflation auch nachhaltig anzieht. Mhm. Das heißt, die Löhne müssen anziehen, die Löhne müssen eben steigen, sonst wird es eben schwer oder die Kunden können dann vielleicht eben Produkte nicht mehr kaufen oder sind eben vielleicht auch nicht mehr bereit dazu.
Ja, was wichtig ist, vielleicht noch zu erwähnen ist, dass die Löhne mindestens so stark steigen müssen wie die Inflation. Ansonsten geht der Inflation irgendwann der Sprit aus. Das ist ja relativ gut beschrieben gerade schon. Und was die ersten Daten, glaube ich, so ein bisschen aus Amerika gezeigt haben, ist, dass die Inflation wesentlich höher ist als die Lohnsteigerung. Das würde mich jetzt eher positiv stimmen. Wie siehst du das?
Ich gehe schon davon aus, dass wir, man muss noch mal grob unterscheiden, vor allen Dingen, also ich würde halt immer USA und Europa zum Beispiel trennen. Also in den USA haben wir durchaus Lohndruck, also Lohnsteigerung, weil der Arbeitsmarkt in den letzten Monaten doch recht gut aufgeholt hat. Also wir haben zum Beispiel eine niedrige Arbeitslosenquote, wir haben mehr Arbeitsplätze geschaffen, aber es ist eben immer noch so, dass dann noch viel aufzuholen ist. Es gibt noch sehr viele offene Stellen und da gibt es einfach eben noch viel aufzuholen. Und in Europa sehe ich da auf jeden Fall momentan nicht so viel Lohndruck. Also ich denke mal, also der Arbeitsmarkt oder der Zustand des Arbeitsmarktes ist natürlich dann auch entscheidend für die Inflationserwartungen, für die Zentralbank. Und so kann man sich dann eben vielleicht das eine oder andere ableiten oder vielleicht ein Bild davon machen, was denn möglicherweise passieren könnte. Ich denke, dass jetzt aber am Ende alles am Arbeitsmarkt abhängt oder vom Arbeitsmarkt abhängt, wie die Lohnkosten sich entwickeln. Und wichtig wäre natürlich auch, dass die Inflation auch nur temporary ist, so wird es immer genannt, vorübergehend, also dass die jetzt nicht nochmal weiter nach oben schießt oder eben auf so einem so hohen Niveau bleibt. Also in den USA haben wir momentan bei den Verbraucherpreisen einen Wert von, ich glaube, 5,4% im Jahresvergleich. Das ist schon sehr enorm. Aber zum Beispiel historisch gesehen hatten wir Anfang der 90er und dann auch nochmal nach der Krise 2008 hatten wir ja auch ähnliche Werte, also so um die 6%-Marke. Und dann war es eben so, nach einem kurzen Nach-oben-Schießen hat sich die Inflation dann aber wieder relativ schnell beruhigt und ist dann wieder deutlich zurückgegangen. Ob das jetzt nochmal so passiert, das weiß man natürlich nicht. Wir haben, wie gesagt, nochmal erschwerte Bedingungen durch diese Folgen der Corona-Pandemie, womit ja eben noch alle zu kämpfen haben. Und daher, denke ich mal, muss man jetzt einfach mal Step by Step einfach mal warten, bis die nächsten Daten rauskommen. Also jeden Monat kommen ja Daten raus, zum Beispiel Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Lohnentwicklung und so weiter. Und so kann man sich dann eben selbst ein Bild machen, um das vielleicht eben auch einfach einzuordnen.
Ja. Aber wenn du schon sagst, dass wir nicht genau wissen, was in der Zukunft passiert, ist das natürlich passend jetzt auch zu dem zweiten Teil des Podcasts, der natürlich jetzt der etwas kürzere Teil wird, ist der Ausblick für die Zukunft. Es gibt aktuell viele Themen, die sehr viele Leute beschäftigen. Jetzt so ganz grob aus dem Kopf gesprochen. Sehr viele Leute haben wahrscheinlich erstmal große Sorgen wegen des Konfliktes aktuell in Afghanistan. Dann das andere Thema ist die Inflation, die beunruhigt auch wahrscheinlich einige. Es gibt natürlich auch Sachen, die stimmen natürlich grundsätzlich positiv, sprich digitaler Impfpass. Wir können wieder in Europa zumindest relativ, in Anführungsstrichen, relativ frei reisen. Deswegen, was sind so deine, in Anführungsstrichen, Ängste und deine Erwartungen jetzt für die zweite Jahreshälfte?
Ja, also ich würde insgesamt sagen, dass wir mehr Abwärtsrisiken haben als im Halbjahr. im ersten Halbjahr, also fundamental gesehen aufgrund der neuen Delta-Variante. Also es ist jetzt noch nicht so, dass wir, sage ich mal, die Wirtschaft und die Volkswirtschaft wieder komplett geöffnet haben, sondern es gibt immer wieder noch Einschränkungen, beispielsweise durch erneute Lockdowns, sage ich mal, Maskenpflicht, Tests und so weiter. Aber jede Region hat natürlich da ganz unterschiedliche Problematiken. Also in den USA und Europa ist es momentan so, dass die Zahlen ja wieder anziehen, also die Infektionszahlen. Aber das ist eben noch nicht so dramatisch wie beispielsweise in den asiatischen Ländern oder in den Ländern aus der asiatisch-pazifischen Region. Technisch gesehen gibt es natürlich einige, ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass die Aufwärtstrends intakt sind, aber es gibt natürlich die ein oder anderen Warnsignale. Zum Beispiel Divergenzen beim S&P 500. Also wenn ich von Divergenz spreche, dann spreche ich von einem technischen Indikator, wie zum Beispiel dem RSI-Indikator. Das kann man sich mal im Tages- oder auch im Wochenchart anschauen. Das heißt, der Aktienmarkt macht immer weitere höhere Hochs, neue Rekordstände, während dann der RSI-Indikator zum Beispiel tiefe Hochs ausbildet. Das sind Warnsignale. Das bedeutet nicht, dass der Markt einbricht. Aber das bedeutet eben, dass wir vielleicht in einer Phase sind, die, sage ich mal, etwas, in Anführungszeichen, übertrieben ist. Und diese Mischung aus fundamentalen und technischen Risiken könnte natürlich dazu führen, dass wir vielleicht in der zweiten Jahreshälfte mal eine stärkere Korrektur sehen. Beim S&P 500 hatten wir ja im Jahr 2020 bis auf den starken Einbruch ja nur eine Korrektur von etwas mehr als 10%, und das ist bisher dann eigentlich ausgeblieben. Und solche Rücksetzer von 10 bis 20% gibt es ja immer in der Regel so ein, zwei, dreimal im Jahr, und das sollte man, denke ich, dann eher nochmal nutzen, um dann einzusteigen. Also momentan sehe ich jetzt in den nächsten Monaten keinen Crash, wie jetzt zum Beispiel im letzten Jahr oder im Jahr 2007, 2008. Aber es kann natürlich sein, dass es vielleicht ja in den ein oder anderen Wochen dann doch wieder etwas ungemütlicher wird. Ich persönlich würde das dann aber eher als Einstieg nutzen.
Also um das kurz zusammenzufassen, eher bullish als bearish eingestellt für das restliche Jahr, und man soll die aktuellen Chancen nutzen, und ich glaube, das trifft das eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, oder?
Ja, also es kommt natürlich auch mal darauf an, was man vorhat. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der auf einen Zeitraum von 10 oder 20 Jahren investiert, ob er jetzt zum Beispiel bei einer Korrektur von 10 oder 20% einsteigt, ist, um ehrlich zu sein, nicht kriegsentscheidend. Also viel wichtiger ist, dass man überhaupt dabei ist und dass man halt vielleicht anfängt. Ja, man muss vielleicht nicht, also monatlich zu kaufen wäre natürlich ideal, oder wenn man mal am Ende des Jahres mal ein bisschen Geld übrig hat, dann kann man natürlich da vielleicht nochmal nachschießen, dass man versucht eben zu partizipieren und Stück für Stück ja eben sich da einzukaufen. Für den kurz- bis mittelfristigen Bereich, das ist dann wieder eine andere Sache. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, nur die zweite Jahreshälfte berücksichtige, dann gehe ich schon stark davon aus, dass es da ja vielleicht nochmal die Korrektur gibt von 10, 20%. Ja. Und das wäre dann wieder eine ganz andere Perspektive. Das muss man aber dann mit sich ausmachen. Man muss wissen, was für ein Risikoprofil habe ich, was ist der Horizont, mit dem ich anlegen möchte. Und dann geht es natürlich auch darum, welche Region, welcher Index. Ich habe gerade schon so ein bisschen skizziert. Ne? Also USA, Europa, denke ich mal, werden besser dastehen als Asien. Zumindest was jetzt die Delta-Variante angeht. Andererseits haben vielleicht chinesische Aktien vielleicht wieder oder gewinnen die Attraktivität, weil sie so stark gefallen sind. Da kann man sich vielleicht auch nochmal mit den Tech-Werten oder dem Bildungssektor und dem Gaming-Bereich nochmal ein bisschen beschäftigen. Wobei ich da persönlich auch eher vorsichtig bin, was chinesische Aktien angeht. Also ich denke mal, USA Nummer eins ganz vorne dabei und Europa natürlich auch attraktiv.
Ja, ich glaube, das ist auch ein schöner Ausblick. Wenn ich dich jetzt einmal so direkt frage, da brauchst du, wenn du jetzt keine genauen Branchen im Kopf hast, ist es auch okay, aber hast du Branchen, die tendenziell interessanter sind? Ich habe da natürlich so meine Favoriten. Wir haben Chipmangel, also sind Chipwerte weiterhin interessant, wobei die natürlich mittlerweile auch schon gut gelaufen sind. Medizinwerte bleiben in meinen Augen immer relevant, vor allen Dingen innovative Medizinwerte. Die sind aber auch schon sehr stark gelaufen. Und je nachdem, wie sehr die Lage in Afghanistan eskaliert, könnten kurzfristig in meinen Augen vielleicht auch Rüstungswerte wieder interessant werden, die natürlich als klassische Value-Titel gelten. Das sind aber nur so drei Mini-Überlegungen von mir. Aber hast du dir auch schon mal dazu Gedanken gemacht?
Ja, definitiv. Ich bleibe aber nach wie vor dabei, dass der Tech-Sektor wirklich attraktiv ist, aufgrund dessen, dass einfach die langfristigen Trends, denke ich, überwiegen. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, durch Zinsanhebungen könnten natürlich die Gewinne geringer ausfallen. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Aber übergeordnete Trends wie Digitalisierung, wie, weiß nicht, die Themen KI und so weiter, das wird einfach überwiegen. Und momentan, das ist ja gerade so das Interessante, in den letzten Monaten konnten sich die Märkte auch gar nicht so ganz klar für einen Bereich entscheiden. Also wir haben immer diesen Kampf, sage ich mal, zwischen zyklischen Werten und Tech. Und das ändert sich dann eben alle paar Wochen mal oder auch mal über ein paar mehrere oder mehrere Monate. Aber momentan sieht das eigentlich relativ ausgeglichen aus. Also da gab es im letzten Jahr dann doch eine stärkere Outperformance beim Nasdaq zum Beispiel. Also einfach würde ich sagen, die Lösung ist dann, denke ich, die Diversifikation. Und wenn man natürlich, sage ich mal, auch in die Einzeltitel geht, dann hängt das eben auch davon ab, was man erwartet, welche Unternehmen man da hat. Also ich finde es persönlich aber immer ganz gut, wenn man einfach, sage ich mal, breit gestreut ist, zum Beispiel den Nasdaq-Index, dann hat man so alle großen drin. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Fan ist von einer bestimmten Aktie oder das Geschäftsmodell sehr gut findet und vielleicht auch bessere Aussichten sieht oder vielleicht eine Outperformance sehen könnte, dass man dann da vielleicht eben nochmal da einfach dann nochmal nachkauft, ja, also in Einzeltitel, um das vielleicht nochmal von der Gewichtung etwas umzustrukturieren.
Ja, auch sehr, sehr interessant, das ist ja der Core and Satellite Approach oder die Strategie, dass man sich praktisch einen Kern bildet mit einem breit gestreuten Index vor und sich dann ein paar Satelliten mit reinholt. Ob das jetzt spezielle Themen-ETFs sein oder dann wirklich Einzeltitel, kann man ja relativ flexibel sein. Aber schön, dass du das ansprichst, hätte ich jetzt in diesem Kontext auch gar nicht dran gedacht, aber auch wirklich interessant auf jeden Fall. Aber ich sehe auch, Max, die Zeit geht uns langsam, die läuft schneller, als ich dachte. Deswegen würde ich es mir erlauben, dir jetzt die abschließende Frage zu stellen. Du kennst sie mittlerweile recht gut. In den letzten zwei Podcast-Folgen auch gar nicht gestellt worden, weil wir gar nicht über das Thema Finanzen und Aktien gesprochen haben. Aber weil wir jetzt wieder einen Experten hier haben und jemanden, der wirklich aktiv im Thema drin ist. Wenn du jetzt ein Wertpapier kaufen müsstest, Max, was würdest du kaufen?
Also ich handle ja sehr gerne die Indizes, auch gehebelt. Und ich werde mich auf jeden Fall jetzt in der zweiten Jahreshälfte stark darauf konzentrieren, auf Rallyes, zum Beispiel beim Dow Jones oder auch beim DAX, dass man da in den nächsten Monaten einfach nochmal weitere Anstiege sieht und dass man das versucht nochmal zu handeln. Momentan geht es ja eher so ein bisschen seitwärts. Wir hatten zwar neue Rekordhochs, wurde dann relativ schnell wieder so ein bisschen abverkauft. Also so diese ganz großen Ausbrüche, die erwarte ich dann doch dann eher, wenn die Sommerflaute vorbei ist. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt.
Cool. Deine Einschätzung fürs Jahr 2021 teile ich so zumindest auch. Wenn ihr natürlich mehr über den Broker XTB erfahren wollt, findet ihr den Link natürlich wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch bei Max bedanken dafür, dass er sich wieder die Zeit genommen hat, hier im Podcast aufzutreten. Danke dir, Max.
Ja, danke, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Max. Und das war Folge 31 von 1 Million vor Steuern.